Domradio Menschen
Podcast. Armut, Arbeitslosigkeit und Mitbestimmung von Arbeitnehmern. Das sind die vielleicht drei ganz großen Themen im Leben von Johannes Eschweiler, Pastoralreferent und Betriebsseelsorger, die sich durch alle seine Lebensphasen durchziehen, immer neu und immer anders auftauchen. Als franziskanisches Ideal, als AMOS, dem Verein gegen Arbeitslosigkeit und Armut in Heinsberg, als Initiativen, in denen Arbeitnehmer ihre insolvent gewordenen Unternehmen übernehmen und als Volksverein in Mönchengladbach. Johannes Eschweiler, Armut und Arbeitslosigkeit, das sind die großen Themen Ihres Lebens, wenn ich es mal auf zwei reduziere. Warum investieren Sie gerade in diese beiden Themen so viel Leben, so viel Lebensenergie, so viel Leben?
Ja, mir ist ganz wichtig, dass ich ein Stück weit so den biblischen Auftrag auch mit erfüllen möchte, der da heißt, dass man sich um die Armen kümmert, dass man sich um die Witwen, Waisen und auch um die Fremden kümmert. Das zieht sich durch das ganze Alte Testament, das zieht sich durch das Neue Testament, durch die Evangelien bis hin zum barmherzigen Samariter. Und da Arbeitslosigkeit die Ursache oft ist, Langzeitarbeitslosigkeit die Ursache oft ist, auch von Armut, habe ich schon seit Jahren auch die Idee davon zu schauen, dass man Menschen wieder in Arbeit integriert, um damit auch die Armut ein Stück weit zu verhindern.
Das heißt, es ist ganz klar eine biblische Motivation und Sie haben gerade so selbstverständlich gesagt, ne, es geht um die Armen und das ist ja ein Wort, was wir eigentlich nicht mehr gebrauchen. Armut, ja, aber die Armen, und wir haben im Vorfeld auch mal überlegt, wie wir die Sendung nennen können und dann sind wir auf die Kleinen gekommen, aber irgendwie passt das alles nicht. Sagen Sie im normalen Leben auch die Armen?
Die Armen können auch die Großen sein. Wenn ich jetzt von dem Motto ausgehe, was auch den Pfarrer Edmund Ahlemann oder den Pfarrer Bruno Lelefeld hier in Mönchengladbach auch geprägt hat, was da heißt, die Kleinen groß machen, dann sind die Armen auch für mich schon die ganz Großen, weil sie nämlich unter ganz schwierigen Bedingungen oft es schaffen, ihr Leben zu meistern. Und wenn ich da ein Stück weit helfen kann, wenn ich dabei unterstützen kann, dass sie das Leben mehr meistern können, wie es auch biblisch heißt, damit sie Leben in Fülle haben können, dann bin ich ganz zufrieden mit dem, was ich tue.
Ich bin ein bisschen hartnäckig, bleib nochmal bei dem Wort, die Armen, weil Sie haben das gerade ein bisschen übersprungen. Sie benutzen das, aber die anderen Menschen, mit denen Sie zu tun haben, die nicht im kirchlichen Kontext sind, ne? Wer das aus der Bibel kennt, okay, aber im normalen Leben, in der Zeitung, würde man ja nie von den Armen sprechen und ein Politiker könnte sich das gar nicht erlauben. Also wie ist das, wenn Sie dieses Wort so in den Mund nehmen und sagen, mir geht es um die Armen?
Ich kann das vielleicht mal an einem Beispiel erläutern, auf deren Initiative wir unsere AMOS-Projekt in Heinsberg-Oberburg gegründet haben. Wir sind mit dem Pfarrgemeinderat in Viertel gegangen, wo Menschen wohnen, denen es nicht so gut geht. Und dann haben wir eine sogenannte aktivierende Befragung dort gemacht und sind in die Familien reingegangen und haben mal nachgefragt, was den Menschen gefällt in ihrem Wohnviertel, wo sie ihre Schwierigkeiten, ihre Probleme sehen und was es auch zu verändern gibt und was sie vielleicht selber auch mit verändern wollen. Und dann haben die Pfarrgemeinderatsmitglieder, durchaus bürgerliche Menschen aus dem Ort, aus dem alten Ort Oberbruch, haben dann gesagt, so viel an Armut haben wir selten erlebt, aber die Menschen haben dieselben Hoffnungen und dieselben Wünsche wie wir auch. Sie haben nur oft nicht die Möglichkeit, sich diese auch zu verwirklichen für sich und für ihre Kinder. Und das ist für mich ein Stück weit der Begriff von Armen. Sie haben keine Möglichkeit, so zu leben, wie es ja in ihrem Umfeld vielleicht auch wünschenswert wäre und was sie selber auch wünschen. Und von daher spreche ich dann von Armen, wenn sie existenziell halt auch arm sind, wenn sie das nicht schaffen können, was sie zum Leben brauchen, weil sie einfach die Möglichkeit nicht haben, die Chancen nicht haben.
So politisch oder öffentlich oder in den Medien spricht man ja eher vom sozialen Brennpunkt. Das ist so ein bisschen kaschiert. Das ist auch kein Substantiv, was die Menschen direkt meint. Wie ist das denn, wenn Sie mit den Menschen sprechen? Sie haben gerade gesagt, eine aktivierende Befragung. Das heißt, Sie klingeln, sagen Sie dann, guten Tag, wir wollten mal die Armen kennenlernen. Also Die Menschen selber, bezeichnen die sich als arm? Lassen die sich als arm bezeichnen?
Das ist sehr unterschiedlich. Also sie können beschreiben, was Armut bedeutet, aber sie wollen natürlich nicht als Arme gelten. Das ist schon richtig und auch die Fragestellung ist richtig. Wenn ich selbstverständlich von Armen spreche, dann sind das meist nicht die Menschen in ihrer konkreten Person, sondern das ist die Gruppe der Armen. Und wenn Sie von sich selber als arm sprechen, dann können Sie genau beschreiben, was Sie sich nicht leisten können. Und dann ist die Rentnerin, die in der Altersgrundsicherung ist, die kann sich dann halt nicht leisten, wenn sie Osteoporose oder Rheuma hat, dann regelmäßig auch zur Therapie und zur Pflege zu gehen, weil sie sich das einfach nicht leisten kann. Und das sagt sie dann auch ganz klar, ich bin zu arm, um das tun zu können.
Also als Adjektiv wird das gebraucht und ich merke gerade, bei dem Gegenteil, bei den Reichen haben wir alle kein Problem. Da reden wir die Reichen und Schönen und nennen die ganze Gruppe so.
Ja, aber Reichtum versteckt sich eher. Also ich habe eher das Problem, dass man wenig über Reiche spricht, über Reichtum. Mhm. Weil die Reichen wollen eigentlich gar nicht, dass ihr Reichtum bekannt wird. Und sie haben auch eine große Angst, ihren Reichtum zu verlieren. Und wenn man den Armutsforschern Glauben schenkt, dann haben wir eigentlich kein Armutsproblem, sondern wir haben eher ein Reichtumsproblem. Das heißt also, wir haben das Problem, dass in Deutschland immer mehr Menschen immer reicher werden, aber versteckt reich sind und immer mehr Menschen arm werden, weil die Reichen halt reicher werden.
Wenn wir hier über die Armen und die Reichen in Mönchengladbach sprechen, Sie arbeiten in Heinsberg und trotzdem war wie ganz selbstverständlich klar, als ich Sie gefragt habe, wo machen wir diese Sendung denn? Ja, die machen wir in Mönchengladbach im Edmund-Erlemann-Haus. Das ist natürlich kein Zufall, denn Edmund Erlemann hat eine ganz besondere Rolle in Ihrem Leben gespielt. Wer ist Edmund Erlemann und welche Rolle hat er gespielt?
Ja, ich kann schon sagen, dass Edmund Erlemann ein Vorbild auch für mich geworden ist. Ich habe ihn relativ spät erst kennengelernt. Er ist vor knapp 3 Jahren jetzt auch verstorben. Wir haben aber sehr, sehr intensiv miteinander zusammengearbeitet. Und der Edmund Erlemann, ich sage immer, das ist der Stadtheilige von Mönchengladbach. Der hat sich eindeutig auf die Seite dieser eben beschriebenen Gruppe der Armen auch gestellt und der Arbeitslosen. Er hat aber nicht nur prophetische Rede gehalten, sondern er hat konkret auch etwas gemacht. Und das hat mich eigentlich immer sehr beeindruckt. Also nicht nur reden, sondern auch wirklich tun und handeln. Und das hat er immer wieder gemacht. Und dieser Edmund Erlemann war bekannt als derjenige, der immer den Finger an die Wunde gelegt hat, wenn es um ungerechte Situationen und wenn es sicherlich auch um gegen den Frieden ging.
Als Edmund Erlemann im November 2015 gestorben ist, da hat eine Zeitung über seine Beisetzung geschrieben, eine Stadt verneigt sich. Sie haben eben gerade gesagt, das ist ein Stadtheiliger. Ich glaube, er war auch dabei bei den Gladbachs Besten, eine Zeitung immer den einen Bürger besonders auszeichnet. Ich glaube, sogar Straßenbahnen haben zu seinem Begräbnis Sonderzüge gefahren. Sie haben gerade gesagt, er hat immer den Finger in die Wunde gelegt. Menschen, die Finger in die Wunden legen, werden selten die Stadt heiligen.
Ja, sicherlich war er für viele nicht der Stadtheilige. Das kann man durchaus sagen. Aber wenn eine Stadt sich vor einem Verstorbenen verneigt, dann gilt das sicherlich für alle Menschen einer Stadt, nicht für einzelne Personen. Aber er hat auch immer wieder angeeckt, und weil er die Dinge beim Namen genannt hat, die ihm wichtig waren. Und da ging es oft um ungerechte Situationen.
Ich frage deswegen danach, weil er muss es ja auf eine besondere Art gemacht haben. Denn Menschen, die nur den Finger in die Wunde legen, again and again, das sind Querulanten. Es gibt Leute, die sagen immer vom Inhalt das Richtige und keiner hört ihnen zu. Und ganz sicher schreibt am Ende niemand, eine Stadt verneigt sich. Also die Frage zielt dahin, was hat er denn richtig gemacht? Wie hat er denn den Finger in die Wunde gelegt? Und trotzdem haben die Menschen zugehört.
Also es gibt, glaube ich, 2 Dinge. Das eine ist, er hatte die einzigartige Begabung, auch auf Menschen zuzugehen und Menschen auch Hilfe und Unterstützung anbieten zu können für ihr Leben und für das, was sie sich an Wünschen und Hoffnungen, was sie sich da vorgestellt haben. Er hatte also zu den einzelnen Personen hatte er einen sehr intensiven Kontakt, was er alles da an Kontakten hatte, ist unermesslich. Das ist das eine. Das andere ist, er war immer dann da, wenn es darum ging, auch die Stimme zu erheben und Stimme für die kleinen Leute dann auch zu sein. Und er hat nicht nur gesagt, dass es ungerecht ist und dass es nicht richtig ist, was da passiert, sondern er hat auch gesagt, wie es sein könnte, wenn man es richtig macht. Und das hat, glaube ich, auch beeindruckt. Und er hat es auch gemacht aufgrund seiner ja, sehr fundierten, auch biblischen Kenntnisse, wo er beispielsweise zu Fragen von Verschuldung, wo er von, zu Fragen von Gerechtigkeit, von Solidarität sehr viel dann auch beitragen konnte in dem Punkt, dass er sagen konnte, wie können gerechte Strukturen auch aussehen, so dass Menschen auch in einer Gesellschaft wie der unseren oder in der Stadt Mönchengladbach auch leben und gut leben können.
Und wenn ich eben gesagt habe, wir sitzen hier im Edmund-Erlemann-Haus, dann müssen wir das vielleicht ein bisschen ausführen, denn wir sitzen hier in einem Büro, das hat die Bücher, die Regale, den Schreibtisch, den Sessel, das Kissen, ein Bild von Eddie, wie die Stadt ihn genannt hat, von Edmund Erlemann. Und wenn ich mich nach links wende, dann schaue ich auf die Citykirche hoch oben auf dem Abteiberg. Und hier hat Edmund Erlemann viele Jahre gearbeitet, hier haben sie auch mit ihm zusammengearbeitet. Und wenn ich rechts mich wende, dann sehe ich an der Wand ein Porträt von Franz Brandt. Der hat den ersten Volksverein in Mönchengladbach gegründet. Und ich glaube, dass Edmund Erlemann ja nicht nur gesagt hat, wie es gehen könnte, sondern es auch gezeigt hat. Und das, indem er diesen historischen Volksverein neu gegründet hat. Sie haben viel mit dem Volksverein zu tun. Und vielleicht erzählen wir erstmal, was dieser Volksverein heute ist, also was Edmund Erlemann da mit anderen, mit vielen anderen natürlich zusammen geschaffen hat. Aber ich glaube, er war der Motor und der charismatische Motor der Geschichte, so dass es dann eben für die Armen anders werden konnte.
Ja, ich fange dann erstmal bei der Historie an, weil es ist ein Verdienst von Edmund Erlemann gewesen, dass diese Geschichte, diese Historie auch wieder neu aufgelebt werden konnte oder neu aufgelegt werden konnte. Der Volksverein für das katholische Deutschland, der vor etwas über 125 Jahren gegründet worden ist, deren erster Vorsitzender der Franz Brandt war, war ein Arbeiterbildungsverein. Der hat in ganz Deutschland Gruppen, wo Arbeiterbildung betrieben wurde. Die haben regelmäßige Schriften rausgegeben, die haben Bücher rausgegeben, mit dem Ziel zu schauen, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Man muss dann einfach auch wissen, dass die Arbeiterschaft im Elend gelebt hat, also wirklich auch sehr, sehr arm war.
Das war die Zeit der Industrialisierung, das war die Zeit, wo Industriearbeiter überhaupt keine Rechte hatten und so, was wir heute von Bangladesch wissen, wie Textilarbeiter mit giftigen Farben arbeiten, wie sie 16 Stunden am Tag arbeiten, wie sie schwanger arbeiten müssen, die Arbeiterinnen und so weiter. So war das im 19. Jahrhundert hier in Mönchengladbach.
Genau, und dieser Franz Brandt, der erste Vorsitzende dieses historischen Volksvereins, der hat dann in seinem Betrieb, in seinem Industriebetrieb, man nannte Mönchengladbach zu der Zeit das rheinische Manchester, da hat er eine Betriebsordnung eingeführt und hat mit dem Ältestenrat, das waren die gewählten Vertreter der Arbeiter in seinem Betrieb, hat er dann eine Betriebsordnung entwickelt und auch weiterentwickelt, wo es darum ging, erstens Mitbestimmung im Betrieb zu haben. Das war für damalige Verhältnisse schon fast unglaublich. Es ging darum, eine Krankenkasse aufzubauen. Es ging darum, eine Sterbekasse aufzubauen, eine Sparkasse. Im Grunde genommen für die Schwierigkeiten des Lebens und die Schicksale des Lebens dann vorzusorgen. Und er hat das gemeinsam verwaltet mit den Arbeitern und deren Vertretern aus dem Betrieb. Und diese Idee dieser Betriebsordnung ist aus Mönchengladbach von Franz Hitze. Das war ein Pfarrer, der hier am Gladbacher Münster und der auch in der Brandtskapelle, die nach diesem Franz Brandt benannt ist, hat der Franz Brandt dann halt diese Ideen der Betriebsordnung versucht, in die politischen Strukturen einzubringen, in die damalige Verfassung der Weimarer Republik. Und viele sozialpolitische Errungenschaften, die wir heute haben, sind auf Initiative von Brandt und Hitze dann eingeflossen in die politische Umsetzung.
Ich glaube, dieser erste historische Volksverein war der größte katholische Verein, den es jemals gegeben hat. Und nachher gab es Bismarck und die Sozialgesetzgebungen und die haben das schon mal vorgemacht. Soweit die Geschichte und Edmund Erlemann hat die ausgegraben.
Genau, er hat dafür gesorgt, dass diese Geschichte nicht nur eine Geschichte bleibt, nicht nur in die Bücher der Historiker einfließt, sondern er hat dafür gesorgt, dass sie mit neuem Leben gefüllt wird und hat diese neue soziale Frage, so würde ich das bezeichnen, die Frage der aufkommenden Arbeitslosigkeit und der Massenarbeitslosigkeit, die hat er aufgegriffen und hat auch da den Volksverein als gemeinnützige Gesellschaft gegen Arbeitslosigkeit mit anderen hier in Mönchengladbach gegründet, um halt nach den Idealen des alten Volksvereins dann zu schauen, über Bildung, auch über berufliche Qualifizierung auch von arbeitslosen Jugendlichen, diese wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren und ihnen damit eine Perspektive zu geben.
Mönchengladbach ist eine arme Stadt. Interessanterweise darf man das bei Städten sagen, bei Menschen nicht unbedingt, aber bei Städten darf man das sagen. Das ist eine arme Stadt auch deswegen, weil sich die Textilindustrie so geändert hat. Und hier gab es immer noch viel Textilindustrie, aber die ist ja dann immer weiter nach Osten verlagert worden. Erst nach Osteuropa und jetzt nach Ostasien. Und dadurch ist hier wieder Arbeitslosigkeit entstanden und dagegen ging es.
Genau, es ging darum, auf der einen Seite zu schauen, dass man bei drohenden Betriebsschließungen, dass versucht worden ist, zu schauen, was passiert mit den Arbeiterinnen und Arbeitern oder den Arbeitnehmerinnen, wird man heute sagen, aus diesen Betrieben, dass man alternative Arbeitsplätze gesucht hat. Wir haben hier in Mönchengladbach sind wir einen eigenen Weg gegangen und haben versucht, mit Pfarrer Erlemann und mir halt zusammen und mit vielen Unternehmern, Textilunternehmern, auch der Politik aus der Stadt Mönchengladbach, den Runden Tisch Textil zu entwickeln, auch mit der Wirtschaftsförderung und zu schauen, dass wir Betriebe, die in Insolvenz standen, Textilbetriebe, dass wir die in Arbeitnehmerhand, das waren dann meist die Betriebsräte, ne, dann auch weiterführen konnten.
Das war ein Standbein. Sie haben Pfarrer Edmund Erlemann kennengelernt durch Ihre Diplomarbeit, aber Sie haben sich in dieses große Geflecht von Ehrenamt auch einbinden lassen. Dieser Volksverein hat viele Angestellte, aber eben auch viel Ehrenamt und die Menschen finden tatsächlich, die Armen finden tatsächlich neue Perspektiven, neue Arbeit in den Läden zum Beispiel oder in den Qualifikationen. Was ist Ihre Aufgabe dabei?
Also ich bin mittlerweile der Vorsitzende der Stiftung Volksverein. Die ist nach diesem Arbeitslosenprojekt, ich nenne es mal so, dieses Volksvereins gegen Arbeitslosigkeit, dann gegründet worden. Erstmal mit dem Ziel zu gucken, dass man auch Kapital bildet, um die Projekte und Initiativen auch nachhaltig und finanziell unterstützen zu können und halten zu können, weil das Feld der Unterstützung von Arbeitslosenarbeit halt sehr schwierig ist, die finanzielle Situation. Man muss immer hinter Maßnahmengelder herlaufen, ich sage das mal so vereinfacht. Und wir haben aber dann geschaut, dass wir auch mit denjenigen, die aus diesen arbeitslosen Projekten ausgeschieden sind und die keine Perspektive hatten, dass wir denen wieder ein Angebot machen können. Und das haben wir dann auch als Stiftung Volksverein gemacht, indem wir dann vor circa 12 Jahren den Treffpunkt am Kapellchen an dieser Brandskapelle eröffnet haben. Und gleichzeitig bin ich neben dem Vorsitzenden der Stiftung Volksverein auch Gesellschafter in dieser gemeinnützigen GmbH gegen Arbeitslosigkeit des Volksvereins, wo es auch immer darum geht zu gucken, dass wir für die 160 bis 180 Mitarbeiter, das sind überwiegend Langzeitarbeitslose, dass wir für die auch wieder Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt finden.
Ein charismatischer Mensch, wie Eddie Erlemann das war, erreicht in der Regel die Herzen der Menschen, wenn er klug ist, die Herzen und die Köpfe der Menschen. Aber irgendwann geht dieser charismatische Mensch. Eddie ist im November 2015 von dieser Welt gegangen und dann entsteht immer eine große Lücke. Und alle fragen sich, wie soll das ohne gehen? Jetzt haben Sie schon 3 Jahre Erfahrung. Wie geht es denn ohne den charismatischen Mitgründer?
Es geht gut, aber auch nicht gut. Also ich denke, man kann beide Dinge nennen, weil Eddie hat immer gute Ideen gehabt. Und auf diese Ideen muss man erstmal kommen, sage ich immer. Das ist sicherlich das eine. Das andere war, er war Klammer für all die angeschlossenen Vereine und Initiativen, die mit Armen und Arbeitslosen hier in der Stadt Mönchengladbach auch zu tun haben. Es gibt auch den Verein Wohlfahrt beispielsweise, der hier im Hause auch mit dem betreuten Wohnen aktiv ist und in der nicht-sesshaften Arbeit. Ich kann schon ein Stück weit mit Stolz behaupten, dass wir es erreicht haben, dass wir das, was Eddie immer ganz wichtig war, dass diese Organisationen, Institutionen und Vereine, dass die zusammenbleiben, dass das gelungen ist. Wir sind gemeinsam noch immer auf dem Weg und der Punkt, wo wir uns treffen, ist halt die Stiftung Volksverein, wo alle halt auch in diesem Förderverein, das ist eine unselbstständige Stiftung, wo die in dem Förderverein auch alle diese Projekte und Initiativen versammelt sind.
Der Stadtheilige hat nach seinem Tod in Mönchengladbach einen eigenen Platz bekommen, den Edmund-Erlemann-Platz. Der ist hier oben am Abteiberg vor der Citykirche, die für Mönchengladbacher, wie heißt, ich sage immer Citykirche, aber ich glaube, die heißt so gar nicht, oder?
Das ist eigentlich die Pfarrkirche St. Maria Himmelfahrt, aber sie ist mittlerweile halt auch dahingehend umgewidmet worden, dass man ein Programm im Bistum Aachen hat, der Förderung der Citykirchen, und von daher ist sie Citykirche. Aber sie ist eine alte Pfarrkirche und liegt mitten im Zentrum am Alten Markt in Mönchengladbach.
Ja, und liegt eben auch sehr schön oben, also jetzt in diesem strahlenden Herbst, Sommer, sag ich mal, ist ja mehr Sommer als Herbst, umrandet von wunderschönen Bäumen. Und dieser Edmund-Erlemann-Platz könnte also genau an der richtigen Stelle sein. Da haben Sie aber Sorge, dass das so bleibt.
Der ist an der richtigen Stelle, weil der Edmund-Erlemann auch in dieser Pfarrkirche sehr gerne beispielsweise auch seine Familiengottesdienste gefeiert hat, die sehr gut besucht waren. Es sind auch viele Fernsehgottesdienste gewesen. Das heißt, diese Kirche ist auch sehr öffentlich gewesen, obwohl die Münsterkirche direkt nebenan liegt und klar natürlich auch die wesentlich berühmtere Kirche hier in der Stadt Mönchengladbach ist. Das ist sicherlich das eine, die Kirche, die Eddies Kirche war. Das andere ist, dass das natürlich ein exponierter Platz ist, weil das Zentrum von Mönchengladbach ist der Alte Markt und hier der Abteiberg und mittendrin ist der Edmund-Erlemann-Platz. Der Punkt ist halt der, dass dieser Edmund-Erlemann-Platz, der muss restauriert oder renoviert werden. Das ist klar, da ist man sich auch einig. Aber wie das dann passiert und ob es noch eine Möglichkeit gibt, dass das, was Eddie sehr wichtig war, nämlich, dass sich auch die kleinen Leute treffen können, da ist die Sorge, dass das auf Zukunft hin nicht mehr geht und dass das ja unter Umständen auch komplett gastronomisch genutzt werden wird.
Das wäre meine Frage. Warum haben Sie diese Sorge? Die haben Sie ja nicht, die greifen Sie ja nicht aus der Luft, sondern die ist sehr real. Und warum?
In der Stadt Mönchengladbach gibt es die Initiative des Masterplans, der da vorsieht, dass man eine hochwertige Bebauung auch in der Innenstadt von Mönchengladbach vorsieht. Man hat das auch in Teilen schon umgesetzt. Und Gleiches gilt auch für die Gastronomie, die gerade auch im Alten Markt, auch in der Nähe des Edmund-Erlemann-Platzes, da ist, und der möchte man mehr Möglichkeiten geben, dass Menschen sich hinsetzen können und halt auch konsumieren können. Das ist erstmal nichts Schlimmes, das ist erstmal ein gutes Anliegen. Nur wenn man die Struktur der Stadt Mönchengladbach kennt und weiß, dass auch viele Menschen hier wohnen, die nicht so viel Geld haben, auch ständig in die gastronomischen Angebote wahrzunehmen, dann fordern wir einfach, dass gerade der Edmund-Erlemann-Platz ein Platz sein soll, wo sich auch diese Menschen in irgendeiner Form treffen können, die nicht ständig in der Gastronomie sind. Was uns ein wenig skeptisch macht, ist einfach die Tatsache, dass in all diesen Überlegungen des Masterplans oder der anderen Bauvorhaben, die es in der Stadt Mönchengladbach gibt, dass der soziale Wohnungsbau da überhaupt nicht vorkommt. Trotz dieser Stadt, wo es viele Menschen gibt, die Sozialwohnungen brauchen, es ist ein unheimlich hoher Bedarf, es gibt unheimlich viele Kinder, die in Hartz-IV-Haushalten leben, dementsprechend brauchen die auch preiswerten Wohnraum, und da wäre es dringend angesagt, auch sozialen Wohnungsbau zu initiieren und mit einzuplanen, wenn es eine Stadtentwicklung gibt, die es hier gibt. Und da dieser soziale Wohnungsbau nicht mit einbezogen ist, haben wir auch die Sorge, dass auch der Edmund-Ahlemann-Platz dann auch dem Konsum komplett freigegeben wird. Und wir kämpfen dafür, dass es ein Ort der Begegnung wird.
Also das sind zwei Forderungen, die Sie haben. Einmal, dass bei der Stadtentwicklung der soziale Wohnungsbau mitgedacht wird, gerade weil es so eine wirklich sehr arme Stadt ist, mit so vielen armen Menschen, armen Kindern, armen Familien. Und dass an diesem Platz hier, gerade wo er die Erlemann gelebt und gewirkt hat, man nicht nur da sitzen kann, wenn man auch dauernd Geld für einen Kaffee und eine Pizza und ein Bier haben kann. Werden denn die beiden Forderungen gehört?
Formal sicherlich schon. Also wir haben, denke ich, einen guten Zugang zur Politik und auch zur Verwaltung hier in der Stadt Mönchengladbach. Aber wir merken einfach, wenn wir auch die Zeitungen ausschlagen, wenn wir hören, was gesprochen wird, dass das nicht die Rolle spielt, die wir uns wünschen. Und wir müssen, denke ich, einiges dafür tun. Und das ist, denke ich, auch ein Ziel eines solchen Netzwerks wie der Stiftung Volksverein oder dem Bündnis für Menschen, Würde und Arbeit, was unter dieser Stiftung Volksverein auch sich versammelt, zu schauen, dass wir ein Netzwerk bilden von Menschen, von Einrichtungen, von Institutionen, um unseren Forderungen nach Begegnung, auch für die kleinen Leute und nach sozialen Wohnungsbau dann ja, auch ein Stück weit gerecht zu werden, beziehungsweise diese auch einzufordern, dass wir ein Bündnis machen, um das tun zu können.
Ist das jetzt ein Moment, wo Ihnen Edmund Erlemann besonders fehlt, dass er, wenn er da wäre, anders gehört würde als Sie jetzt, auch wenn Sie noch so vernetzt sind?
Ja, also das ist sicherlich wahr, weil bei einem Menschen, vor dem sich eine Stadt verneigt, der ist natürlich bekannt und steht auch für eine bestimmte Position. Und er würde jetzt auch für die Position stehen, zu sagen, wir brauchen auch für die Menschen, die hier in der Stadt Mönchengladbach leben, auch für diejenigen, die klein sind, die arm sind, die arbeitslos sind, brauchen wir auch Wohnraum, brauchen wir auch Orte der Begegnung und nicht nur an den Stadträndern, sondern auch in der Innenstadt.
Wir brauchen auch Bänke, wo man sich einfach hinsetzen kann, ohne dass man Kaffee trinken muss. Das alles ist Johannes Eschweiler als Ehrenamtler in der Stadt Mönchengladbach. Aber Ihr Leben besteht ja nicht nur aus Ehrenamt und Volksverein. Sie sind Pastoralreferent im Bistum Aachen und Betriebsseelsorger. Als Betriebsseelsorger haben Sie viele Aufgaben, das können wir jetzt nicht alles machen, aber da liegt so eine Aufgabe obendrauf. Und das nimmt nochmal Menschen in den Blick, die mit uns leben, die wir aber eigentlich nicht wirklich wahrnehmen. Und dass Ihr Hauptaugenmerk liegt auf den Wanderarbeitnehmerinnen. Das sind zum Beispiel die, die dafür sorgen, dass es den alten Menschen bei uns gut geht, dass sie gut gepflegt sind, dass sie zu Hause bleiben können. Dann kommen die aus Moldawien, aus Rumänien, aus Polen. Aber den Frauen, die das tun, denen geht es nicht gut.
Das Problem ist, dass die Frauen 3 Monate oft hier im Einsatz sind, um ältere Menschen, ältere Mitbürger und Mitbürgerinnen dann zu betreuen. Sie sind keine Pflegekräfte, weil sie nicht dazu ausgebildet worden sind. Und sie bekommen dafür im Schnitt 1200 Euro. Das ist so der normale Lohn, den sie erhalten für 24 Stunden Arbeit. Da gehören nämlich auch die Bereitschaftsdienste zu. Und sie haben halt ganz schwierige Situationen oft, die sie vorfinden, wo es ganz schwierig ist, auch damit umzugehen. Und sie fühlen sich auch ziemlich alleine gelassen. Das Problem, das grundsätzliche Problem ist, dass es keine vernünftigen Arbeitsverträge mit diesen Frauen gibt. Es gibt nur ganz wenige Männer, die da tätig sind, das sind überwiegend Frauen. Man geht davon aus, dass 75% dieser Frauen überwiegend Polinnen, aber auch aus anderen osteuropäischen Ländern, dass die entweder in Schwarzarbeit oder Scheinselbstständigkeit hier bei uns arbeiten. Daher auch nur die 3 Monate, weil dann müssen die nach dem Entsendegesetz dann auch wieder zurück in ihre Heimat und kommen dann meistens nach weiteren 3 Monaten wieder zurück zur Arbeit nach hier.
Viele Familien, die in großer Not sind, weil die Eltern oder die Mutter, der Vater an Demenz erkrankt sind, aber möchten, dass die Eltern im Umfeld bleiben können, zum Beispiel, greifen auf solche Lösungen zurück und sagen, für uns ist das ja unglaublich viel Geld, 1200 Euro jeden Monat aufzubringen. Und im Übrigen, In Polen ist es ja was ganz anderes und rechnen sich das eigentlich schön.
Das ist richtig. Also man macht sich nach meinem Dafürhalten viel zu wenig Gedanken, aber es gibt noch eine andere Problematik. Es gibt auch keine Strukturen, wie man so etwas regeln kann. Es gibt zwar das Gesetz, dass Schwarzarbeit illegal ist, auch Scheinselbstständigkeit ist illegal, aber es wird in diesen Privathaushalten, wo diese Beschäftigung stattfindet, wird das wenig kontrolliert. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit hat kaum eine Möglichkeit, in Privathaushalte reinzukommen. Von daher ist die Gesetzmäßigkeit, die vorgegeben ist, kaum einzuhalten oder wird kaum eingehalten. Das andere ist, dass die Frauen halt auch selber nicht so genau wissen, wie können sie das denn jetzt auch am besten machen. Das heißt also, sie sagen dann, ich brauche die 1200 Euro, weil das viel Geld ist für uns in Polen. Aber es gibt darüber hinaus halt auch keine vernünftigen Arbeitsverträge, keine Arbeitsplatzbeschreibungen. Da sind, ich sag mal, den Dingen, die da nicht richtig laufen, sind Tür und Tor geöffnet. Das heißt zum Beispiel auch, was die Unterkunft angeht, was die Verpflegung angeht, was den Kontakt zur Heimat, zu den Familien angeht, das ist zumeist nicht geregelt. Es kommt sehr oft beispielsweise vor, dass gefordert wird, dass auch die Betreuungskraft dann im Zimmer der zu betreuenden Person dann schläft, weil ältere Menschen müssen halt nachts schon mal häufig auch zur Toilette und dann ist es ja besser, wenn sie im Nebenbett dann schläft. Und das sind Dinge, die sind einfach nicht geregelt. Das sind auch oft unhaltbare Zustände. Und da ist nach meinem Dafürhalten auch die Politik gefordert, zu sagen, wir müssen gucken, dass wir das ein Stück weit legalisieren und Strukturen schaffen, damit das legale Arbeitskräfte sind.
Das sagt sich so leicht, da ist die Politik gefordert. Und natürlich ist an der Stelle die Politik gefordert. Aber wenn ich so gucke, was auf der öffentlichen Agenda gerade verhandelt wird, da haben wir ja viele Probleme im Pflegewesen. Ob das jetzt der Betreuungsschlüssel auf der Intensivstation ist oder im Kindergarten oder schreiben Sie mal eine Stelle als Sozialarbeiter aus, dann kriegen Sie keine Menschen, die das gelernt haben. Also man könnte sagen, da gibt es ja genug Probleme, die die Politik jetzt bitte mal endlich angeht und löst. Diese Wanderarbeitnehmerin, warum, also ich meine, das ist natürlich wichtig, aber unter dem, was es zu regeln gibt, liegt das nicht oben auf. Warum sagen Sie, aber genau darum kümmere ich mich?
Es sind ja gar nicht so wenige. Also man geht ja davon aus, dass in Deutschland nur bei diesen Frauen um zwischen 300.000 bis 500.000 Frauen handelt, die aus osteuropäischen Ländern hier als Betreuungskräfte arbeiten.
Eine 500.000.
Bis zu einer. Das sind Schätzungen, weil man nicht registriert, ist natürlich auch nicht gemeldet, so dass man das im Einzelfall nachvollziehen kann. Es gibt aber ja nicht nur diejenigen, die jetzt in Privathaushalten als Betreuungskräfte arbeiten oder Live-Ins, wie sie offiziell heißen, sondern es gibt sie in Hotels. Es gibt eine Initiative in Köln, in den guten Hotels arbeiten viele osteuropäische Arbeitskräfte zu, finde ich, menschenunwürdigen Bedingungen. Es gibt sie in den Schlachthöfen im Münsterland. Es gibt sie im Bau. Überall finden wir Menschen aus Osteuropa, die hier bei uns arbeiten und die meist zu wesentlich geringeren Löhnen arbeiten als ihre Arbeitskollegen und die meist auch immer in prekären Beschäftigungsverhältnissen tätig sind. Das heißt, es ist oft ungeklärt, wie ist die Krankenversicherung, wie ist die Rentenversicherung, also die Sozialversicherungsleistung, wie wird die entrichtet.
Das heißt, das ist dann aber wirklich Schwarzarbeit, weil ich kenne umgekehrt ganz viele kleine Betriebe, zum Beispiel Tomatenbauern am Niederrhein, die unglaublich viel kontrolliert werden vom Zoll und die auch alle Angst haben, die sich also auf gar keinen Fall irgendwas falsch machen wollen mit den Papieren, weil sie so viel kontrolliert werden. Das heißt, das, was Sie jetzt benennen, ist Schwarzarbeit. Oder kommt da der Staat mit dem Kontrollieren nicht nach?
Also wir haben kürzlich eine Veranstaltung gemacht in der Heinsberger Region und da hatten wir auch zwei landwirtschaftliche Betriebe, Vertreter von zwei landwirtschaftlichen Betrieben, die schilderten Ähnliches, dass sie also sehr viel kontrolliert werden mittlerweile. Das ist aber eine Gruppe. Das ist richtig. Es geht meist um diejenigen, die, die vereinzelt tätig sind und die man auch nicht sieht. Und die Gruppe der Erntehelfer beispielsweise, Saisonarbeitskräfte, wie sie sich auch nennen, die sieht man auf den Feldern. Das ist wesentlich einfacher, auch da zu kontrollieren. Das ist auf Großbaustellen sicherlich auch einfacher. Ein Bundestagsabgeordneter sagte mir mal, in den Schlachthöfen ist das zum Beispiel schon wesentlich schwieriger, ne? Und auch in den Hotels, wenn ich das Beispiel bringe, auch da ist es wesentlich schwieriger zu kontrollieren, weil die Personen da in Einzelbeschäftigungsverhältnissen halt auch sind. Und da ist es ganz schwierig, auch reinzukommen.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dann versuchen Sie, den Menschen, die noch nicht mal gesehen werden, sie erstmal überhaupt aus dem Schatten rauszuholen und ihnen dann eine Stimme zu geben. Das ist eine offene Frage, aber meine Hypothese ist, weil es sonst keiner tut.
Es tun leider Gottes ganz wenige. Und wir haben mit diesen Frauen eine Organisation gegründet, und da bin ich auch ganz stolz drauf, die heißt Respekt, die kommt aus der Schweiz. Und da geht es darum, Hilfe zur Selbsthilfe zu fördern. Das heißt also zu schauen, mit den Frauen gemeinsam aufmerksam darauf zu machen und Wert darauf zu legen, dass sie einerseits in prekären Beschäftigungsverhältnissen sind, in Schwarzarbeit sind, und auf der anderen Seite aber, dass es auch die Möglichkeit geben muss, dass sie legal hier auch beschäftigt sind. Und dafür setzen die Frauen sich ein. Und wir haben mit 80 Frauen circa Kontakt regelmäßig über Sparkurse und über andere Fördermaßnahmen, die wir auch mit Kirchensteuermitteln finanziert dann auch anbieten. Und wir versuchen halt mit den Frauen auch in die politische Diskussion zu gehen, um da Veränderungen herbeizuführen, also auch die Strukturen ein Stück weit zu verändern.
Wenn wir das Bild von Johannes Eschweiler in der Sendung Menschen zeichnen wollen, dann wäre es nicht komplett, wenn wir nicht auch über Amos sprechen würden, denn Sie sind Betriebsseelsorger, aber Sie sind auch Pastoralreferent, und Amos ist ein Verein im Kreis Heinsberg, und Sie haben so gesagt, naja, das ist wie so ein kleiner Volksverein. Dann habe ich mir was Kleines vorgestellt und bin mal auf die Internetseiten gegangen. Da ist ganz viel, da sind mehrere Shops. An einer Stelle bedanken Sie sich für gespendete Gebrauchtwaren. Es gibt sowas wie eine Tafel, Sie haben eine Genossenschaft gegründet. Es gibt alle Arten von Secondhand-Läden, also nicht nur für Kleidung, auch für andere Dinge. Klein finde ich das nicht.
Ja, wir sind so groß geworden, dass wir irgendwann gucken mussten, dass wir eine andere Rechtsform finden, und wir haben da eine Genossenschaft gegründet. Wir sind eine von drei Genossenschaften, die gemeinnützig sind im Genossenschaftsverband Rheinland, Westfalen. Das heißt also, das ist schon eine Besonderheit, eine Genossenschaft zu haben, aber wie gesagt, da wir so groß geworden sind, mussten wir uns eine andere Rechtsform als die des e.V. dann auch zulegen und haben das dann mit dieser Genossenschaft gemacht. Zu dem Namen Amos sind wir eher zufällig gekommen. Wir haben eine Ausschreibung gemacht, weil wir nach einem Namen gesucht haben, als wir Amos gegründet haben. Und dann haben wir halt eine Einsendung gehabt, die hat dann sich bezogen auf den alttestamentlichen Propheten Amos. Und da haben wir gesagt, der passt uns gut, weil der hat zwar keine Projekte gegen Armut und Arbeitslosigkeit oder gegen die Ausbeutung von Sklaven zur damaligen Zeit, vor 3000 Jahren. Er hat keine konkreten Projekte entwickelt, sondern er hat gesagt zu den Reichen, wenn ihr auf Kosten der Armen lebt, dann ist das nicht gottgefällig. Und das haben wir uns ein Stück weit zum Motto gemacht.
Im biblischen Namen steckt ja auch der Tragende, der die Beladenen trägt. Und auf Ihrer Homepage steht Hilfe von Gott getragen. Also da haben Sie das nochmal explizit ins Wort gebracht, so wie so ein Motto schwebt das über all den Projekten, die Sie da entwickelt haben. Also ist es auf keinen Fall einfach, oft wird ja Aktivistentum, also belächelt vielleicht nicht, aber ein bisschen abgewertet in kirchlichen Kontexten, dass es ja nur Sozialarbeit sei. Das könnten ja auch Sozialarbeiter, da bräuchte man ja dann nicht unbedingt die Pastoralmitarbeiter für. Aber genau so ist es eben, ist es nicht gedacht, oder? Sonst stünde da nicht Hilfe von Gott getragen.
Ja, da bin ich auch wieder bei Pfarrer Edmund Erlemann, bei Eddie. Es geht uns nicht nur darum, Hilfe in Not anzubieten. Wir haben beispielsweise auch eine Lebensmitteltafel, die wir zwar mit der wir zwar nicht dem Bundesverband der Tafeln angeschlossen sind, aber wir betreiben das so, wie die anderen Lebensmitteltafeln das auch machen. Das heißt, wir helfen auch in der Not, wenn Menschen einfach Ende des Monats nicht mehr genug zu essen haben. Wir wollen aber auch, und von daher sind wir mit Amos auch ein Projekt gegen Armut und Arbeitslosigkeit. Wir wollen auch den Menschen langfristig helfen, ihnen eine Perspektive geben. Und wir wollen uns auch politisch einsetzen, um auch dafür einzutreten und zu fordern, dass Menschen auch wieder eine Perspektive haben, wieder integriert werden können in die Gesellschaft, vielleicht auch ohne Arbeit.
Aber um zu dem Motto zurückzukommen, das sagen Sie, das haben Sie von Edmund Erlemann auch gelernt oder übernommen, dass es eben bei allem, was Sie machen, politisch und in der Not und in der perspektivischen Arbeit, dass es von Gott getragen ist.
Ja, das ist richtig. Und dass wir so groß geworden sind mit Amos, und ich denke mal, das gilt sicherlich auch für Eddie mit seinem Volksverein, ist, glaube ich, auch ein Stück weit von Gott getragen. Also wir haben auch oft Situationen gehabt, wo wir nicht wussten, wie geht das denn jetzt eigentlich, wie können wir das finanzieren, wie können wir das machen. Es gab auch und gibt auch immer wieder große Auseinandersetzungen. Aber da haben wir auch immer das gute Gottvertrauen, dass wir einfach denken, wir machen schon ein Stück weit das Richtige, weil es das vielleicht ist, was Gott gerne auch möchte, dass wir tun. Und da bin ich wieder bei dem, was ich eingangs gesagt habe, dass es, glaube ich, Aufgabe von Christinnen und Christen ist, sich gerade auch der Armen, Arbeitslosen, der Witwen, Waisen und Fremden noch anzunehmen.
Wir tun ja auch, seitdem wir angefangen haben, diese Sendung zu machen, nichts anderes, als darüber zu sprechen, egal ob es jetzt um den Edmund Erlemann Platz geht, von dem Sie fordern, dass er auf dem nicht nur konsumiert wird, sondern dass man da auch einfach sitzen und reden und sich begegnen kann, oder alles, was wir seitdem noch gesagt haben, die Wanderarbeiterinnen oder eben die Menschen in Heinsberg, die am Ende des Monats nichts mehr zu essen haben. Ein so starkes Engagement, was er jetzt, also das ganze Leben bildet das hier ab, das kommt ja irgendwo her. Und ganz zu Beginn der Sendung habe ich gesagt, auch das franziskanische Ideal taucht bei Ihnen auf. Hat Sie als junger Mann, als junger Mensch, als Junge auch schon interessiert? Und zwar, weil Sie auf einem Internat waren, einem, was von Franziskanern geleitet wurde.
Ja, ich war 9 Jahre im Internat bei den Franziskanern in der Eifel in Vossenack. Und wir sind auch häufiger den Spuren des Franz von Assisi gefolgt, sind auch nach Assisi und Rom gefahren und haben da auch erfahren, dass es gut und wertvoll ist, sich auch auf die Seite der kleinen Leute, auf die Seite der Armen zu stellen. Und was ich an dem Punkt nochmal ganz wichtig finde, das ist auch das, was der Papst im Moment immer wieder aufgreift, auch da ein Stück weit auch eine Verbindung herzustellen. Der Franz von Assisi oder Franziskus, wie er genannt wird, war auch jemand, der hat es geschafft, eine Verbindung auch zwischen Ökologie und Ökonomie herzustellen. Er hat nicht nur den Armen geholfen, sondern er hat auch die Natur, die Schöpfung gepriesen und hat auch versucht, den Menschen in diese Schöpfung mit einzubetten. Und ich glaube, das gehört sehr zusammen. Und das ist ein Verdienst dieses Franz von Assisi und auch des jetzigen Papstes Franziskus, genau da auch Verbindungen herzustellen und zu schauen, dass man ja sich nicht nur segmentieren lässt oder fokussieren lässt auf eine bestimmte Zielgruppe hin, sondern dass man das Ganze auch ein Stück weit im Blick hat. Und das hat mich einfach auch geprägt, diese Zeit in dem Internat, auch der ein oder andere Pater, der versucht hat, diesem franziskanischen Ideal auch hinterherzugehen und zu versuchen, das in seinem Umfeld dann auch umzusetzen. Und das war beeindruckend.
Das klingt ja erstmal wie ein Widerspruch, weil wenn ich ein Internat mache, dann müssen die Kinder, die da sind, die Eltern für die Kinder, Geld mitbringen.
Das war zu der Zeit noch nicht so, wie das heute ist, zumindest bei den Franziskanern nicht, sondern die haben gesagt, mein Bruder war auch in dem gleichen Internat und für meine Eltern wäre das überhaupt finanziell überhaupt nicht leistbar gewesen. Und die Franziskaner haben gesagt, ihr gebt das, was ihr geben könnt zu meinen Eltern, so dass wir beide dann auch die Möglichkeit hatten, in dem Internat auch zu sein.
Ich komme gleich zu Franziskus und Assisi zurück, aber ich muss das einmal in dem Kontext, in dem wir uns gesellschaftlich und kirchlich gerade bewegen, fragen. Im Moment, wenn man ein kirchliches Internat hört, dann tilten alle und denken, was haben denn Ihr Bruder und Sie da wohl erlebt? Aber so wie Sie erzählen, haben Sie gute Dinge erlebt und alles, was mit dem großen Thema Missbrauch zu tun hat, nicht erlebt, oder?
Also wie das so ist in den Jahren der Pubertät, wo man raus möchte, wo man auch keinen Bock auf Schule hat, keine Lust auf Schule hat, da hat der Pater Roland, der mich sehr geprägt hat, der hat immer auch an mir festgehalten. Trotz der Dinge, die ich vielleicht da nicht so gut gemacht habe, hat er immer auch geschaut, dass ich das irgendwie schaffe und hat an mich geglaubt. Und das hat mir schon geholfen, auch meinen weiteren Lebensweg auch zu gehen. Und er hat mich auch ein Stück weit geprägt, dahingehend, dass ich auch von dem Franz von Assisi etwas kennenlernen durfte.
Also zur Frage dezidiert negativ, also Sie berichten jetzt von einer sehr positiven Erfahrung, aber Sie haben auch im Umfeld keine negativen Erfahrungen mitbekommen, dass dieses katholische Internat in den 70ern irgendwie, was jetzt halt so viel besprochen wird, weil die Kinder damals entweder nicht gesprochen haben oder nicht gehört worden sind, das haben Sie alles nicht erlebt.
Also ich persönlich habe das nicht erlebt, aber es hat sicherlich auch Fälle gegeben, das will ich gar nicht abstreiten, nur es ist jetzt kein Internat gewesen, was also auch im Nachhinein, es ist ja leider im Nachhinein erst mit der aufkommenden Missbrauchsdiskussion, die auch zu Recht geführt wird, ist das erst in die Debatten gekommen, da ist dieses Internat also auch nie in irgendwelche Schlagzeilen gekommen.
Wie ist denn die Verbindung von diesem Pater Roland dann zu Franz von Assisi für Sie gegangen?
Ja, indem er versucht hat, auf der einen Seite uns Kinder und Jugendlichen halt zu fördern und nicht nur zu fördern in schulischer Hinsicht, sondern auch zu schauen, dass wir vernünftige Menschen werden. Ich umschreibe das mal so. Er hat auch wir waren immer nur alle 14 Tage zu Hause, unseren Eltern, an dem Wochenende, wo wir dann im Internat waren, sind wir regelmäßig auch Altpapier sammeln gegangen, die ganze Eifel haben wir leer gesammelt und haben dann gespendet. Ich weiß zum Beispiel, dass wir sehr viel nach Yaoundé in Afrika gespendet haben, um da Katechetenausbildung zu fördern, aber auch soziale Projekte, zur Leprabekämpfung dienten, dann auch zu fördern. Dafür haben wir dann konkret Papier gesammelt und aus den Erlösen sind diese Projekte dann finanziert worden. Als Kinder wollten wir das eigentlich gar nicht. Wir haben zwar Spaß gehabt, da Papier zu sammeln, aber so im Nachhinein, wenn man darüber nachdenkt, war dieses Soziale, dieser Einsatz für die anderen auch in einer weltweiten Perspektive, das ist das Interessante, denke ich, auch an Orden, das war dann schon sehr prägend.
Viele Menschen, die dieses franziskanische Ideal vertreten und leben, beziehen sich auf die Bibel und sagen, also was du dem Geringsten meiner Brüder tust, das hast du mir getan. Und manchmal ist es dann so, dass sie auch tatsächlich darüber Gotteserfahrungen haben. Wie ist das bei Ihnen, bei diesem Einsatz für die Wanderarbeiterinnen zum Beispiel, die, Sie haben eben mal beschrieben, unter welchen Bedingungen sie leben müssen, wenn sie im Raum mit selber leben oder auf einem Bauernhof morgens Kühe melken müssen oder so. Wenn sie sich dafür einsetzen oder für die Menschen in Heinsberg im Volksverein hier oder für den Edmund-Erdemann-Platz, ist das dann was, wo sie merken, da kann ich Gott begegnen?
Also ich glaube schon, dass man Gott im Nächsten, das ist aber keine abgedroschene Phrase, sondern im Nächsten und gerade auch in den Armen begegnen kann. Und ich erlebe das beispielsweise auch bei den Frauen in dem Wanderarbeitnehmerprojekt, aber ich erlebe das zum Beispiel auch hier in Mönchengladbach im Treffpunkt am Kapellchen. Wenn ich mittwochs abends, wenn wir da Liturgie haben und wir teilen da Bibel miteinander, auch mit denjenigen, die man zu den Armen zählt, dann habe ich Gotteserfahrung. In dem Sinne, dass ich einfach merke, so, was die beschreiben, was sie aus der Bibel ziehen, aus dem Text, worüber wir sprechen, in dieser Liturgie, das ist sowas von hoffnungsvoll. Ich erlebe so etwas selten. Es werden auch Dinge angeprangert. Es ist nicht so, als wenn das immer nur alles von Friede und Freude spricht. Aber es ist sehr, sehr tief und sehr tiefgehend. Und das sind Erfahrungen. Und wenn man dann anschließend miteinander Abend isst und man merkt, wie gut das den Menschen tut, miteinander auch die Bibel zu teilen, dann ja, ist das, glaube ich, für mich ein Stück weit Gotteserfahrung.
Haben Sie ein Beispiel für das, was Sie sagen, gerade beschreiben, mit da ist so viel Hoffnung drin?
Ja, da gibt es mehrere Beispiele. Also wenn Angelika beispielsweise in ihrer Wohnung bleiben darf, weil sie einfach den Mut und die Kraft hat, ja, dagegen anzugehen, dass sie eigentlich in eine Betreuung, in eine Betreuungseinrichtung muss, dann ist das ein solches Beispiel. Und das schildert sie mir und sagt dann, Eschi, so werde ich halt genannt, mit Spitznamen, ich habe mich dafür eingesetzt, ich komme jetzt nicht ins betreute Wohnen, ich darf zu Hause bleiben und ich darf auch, und das ist ja ganz wichtig, meine Katze bei mir behalten, das durfte ich da nämlich nicht. Und außerdem kann ich dann auch zum Treffpunkt am Kapellchen kommen, jeden Mittwoch, und dann können wir hier zusammen in die Kirche gehen und anschließend miteinander essen.
Also Eschi und Eddy, das ist kein Zufall, oder? Dass Edmund Erlemann und Johannes Eschweiler Eschi und Eddy heißen, oder?
Ja, ich meine, mir sind die Fußstapfen dann sicherlich etwas zu groß, aber es ist schon manchmal sehr spaßig, wenn Menschen mich ansprechen, dann verwechseln die dann schon mal, dann sagen die schon mal zu mir auch Eddy. Aber es ist halt so, wie es ist, und ich finde es einfach auch schön, dass, oder ich sage das nochmal andersrum. Als es darum ging, zu schauen, was steht auf dem Grabstein, als Eddy gestorben ist, als es darum ging, wie heißt der Platz, heißt der Edmund-Erlemann-Platz oder heißt der Eddy-Erlemann-Platz, der war bekannt in Mönchengladbach als Eddy. Und dann gibt es halt viele Leute, die sehr seriös meinen, es wäre auch wirklich besser, man würde da Edmund Erlemann schreiben. Man hat es sowohl, Pfarrer Edmund Erlemann steht auf dem Grabstein und Pfarrer Edmund Erlemann steht auch hier auf dem Straßenschild am Edmund-Erlemann-Platz. Und trotzdem war dem Eddy das nie wichtig. Wenn ihn jemand Edmund genannt hat, dann waren das aus seiner Familie waren das Menschen. Oder es waren halt Menschen, die ihn jetzt nicht so gut kannten. Ansonsten war der für viele Menschen einfach der Eddy. Und eine Parallele gibt es, dass ich bin Pastoralreferent, bin jetzt auch in verantwortlicher Position, da in den 7 Pfarrgemeinden. Und ist es dann oft so, dass die Menschen meinen, also Eschi kann man nicht gut sagen für einen solchen Menschen, sondern seriös ist besser Johannes.
Gut, ich kann Eschi sagen. Ohne hoffentlich unseriös zu sein. Was ist der Wunsch? Wir müssen zum Ende kommen. Gibt es noch etwas, wo Sie sagen, das soll wirklich passieren? Was ist der größte Wunsch gerade?
Der größte Wunsch ist, dass wir beieinander bleiben in diesen Initiativen und Projekten. Und mein größter Wunsch für die Kirche ist, dass sie es ernst nimmt, dahingehend, dass sie sagt, wir müssen uns für unseren Mitmenschen einsetzen, besonders auch für die Geringsten.
Dann ist mein Wunsch, dass das gelingen möge mit dem Zusammenbleiben und auch, dass wenn ich nochmal vorbeikomme und Sie besuche, dann immer noch am Edmund-Erlemann-Platz man da stehen und sitzen kann, ohne dass wir gleich irgendwas kaufen müssen. Johannes Eschweiler, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, extra von Heinsberg zu kommen, dass wir uns hier im Edmund-Erlemann-Haus am Kirchplatz auf dem Abteiberg am Alten Markt in Mönchengladbach treffen können. Möge das gelingen, mögen Sie beisammen bleiben, mögen Sie den Platz bewahren können für alle Menschen. Ich danke Ihnen, ich danke allen, die zugehört haben und hoffe, dass da was dabei war, was das franziskanische Ideal für Sie nochmal greifbar macht. Am Mikrofon war Angela Krumpen, machen Sie es gut.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.